SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Steffi Fitt. Regieren in Kriegszeiten, darum geht es heute hier. Der Krieg in Europa mit all seinen Folgen kostet Unsummen. Und dabei ist nicht einmal die Pandemie ausgestanden, die viel Steuergeld verschlingt. Wer soll das alles bezahlen? Die Koalition hat schon das 6. Entlastungspaket angekündigt. Aber in der Ampelregierung ist man sich nicht einig, wie es mittelfristig weitergehen soll. SPD und Grüne würden gerne weiter versuchen, die Inflation und die gestiegenen Preise irgendwie aufzufangen. Die FDP bremst. Im Koalitionsausschuss heute Abend ist also für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. SWR1 Berlin-Korrespondent Martin Polanski.
Finanzminister Christian Lindner von der FDP sagt es in diesen Tagen bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit.
Was wir jetzt müssen, ist die Rückkehr zur Schuldenbremse erreichen, weil wir sonst unsere Haushalte nicht unter Kontrolle bekommen.
Die Schuldenbremse ermöglicht dem Bund nur eine sehr geringe Kreditaufnahme. Aber Corona-bedingt ist die Schuldenbremse seit 3 Jahren ausgesetzt, was den Bund in die Lage versetzt hat, Rekordschulden aufzunehmen. Wenn es nach Lindner und der FDP geht, muss das im nächsten Jahr aufhören. Gleichzeitig werden bei SPD und Grünen vor dem heutigen Koalitionsausschuss die Stimmen lauter, angesichts der hohen Inflation weitere Entlastungen auf den Weg zu bringen. Etwa die Hartz-IV-Regelsätze wegen der Preissteigerungen zu erhöhen. SPD-Chef Lars Klingbeil.
Wir haben jetzt in 2 Koalitionsausschüssen gezeigt, dass wir Lösungen finden im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Aber dass die Regelsätze erhöht werden müssen, das ist, glaube ich, völlig klar. Überall steigen die Preise.
Dabei gerät auch die Schuldenbremse unter Druck. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat gerade erst betont, dass es nicht darum gehen dürfe, die Schuldenbremse auf Teufel komm raus, wie sie sagt, einzuhalten. Vielmehr müsste man den Herausforderungen der Zeit gerecht werden. 2 Entlastungspakete hat die Bundesregierung bereits beschlossen. Ein Teil davon ist noch gar nicht in den Portemonnaies angekommen. 2 Maßnahmen gelten dagegen bereits seit Anfang Juni für jeweils 3 Monate. Der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle bewertet beide Maßnahmen ziemlich negativ, denn auch die Falschen würden davon profitieren.
Sowohl der Tankrabatt als auch das 9-Euro-Ticket sind sehr ungenaue Instrumente. Es gibt eigentlich ganz viele Nachteile, kaum Vorteile. Es wäre zu empfehlen, diese Instrumente auf keinen Fall zu verlängern. Eigentlich sollte man sie sofort einstellen.
Davon ist aber keine Rede. Aus Sicht von Holtemöller geht es nun darum, Prioritäten zu setzen. Weitere Hilfen seien selbst unter Einhaltung der Schuldenbremse möglich, wenn an anderer Stelle gespart werde.
Es ist an der Zeit, Entlastungen für bestimmte Kreise zusätzlich zu beschließen. Das bedeutet aber, dass andere Teile der Bevölkerung eben eine höhere Belastung tragen. Also die Zeit, in der man allen Geschenke verspricht, die ist definitiv vorbei.
Der Koalitionsausschuss heute Abend. Am Nachmittag hat Bundeskanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung präsentiert. Außenpolitik war das Thema, bevor es für ihn mit dem Gipfelmarathon losgeht. Der EU-Gipfel morgen, G7 am Wochenende und dann die NATO nächste Woche. Mit welchem Kurs und mit welcher Haltung geht Deutschland da rein? Wir fangen an mit der bayerischen Idylle in Elmau. Da ist Scholz Gastgeber der G7. Es geht um Krieg und Klima. SWR1-Moderatorin Birgit Steinbusch hat den Berlin-Korrespondenten Christopher Jennert gefragt, wie deutlich Olaf Scholz da geworden ist.
Also ich würde sagen, er ist nicht deutlicher als sonst geworden. Er hat im Prinzip jetzt nochmal Dinge wiederholt, die er schon mal gesagt hat. Also die Ukraine soll EU-Beitrittskandidat werden, dafür will er sich einsetzen. Die Ukraine soll auch weiter mit Waffen unterstützt werden, wenn sie die braucht. Und er sagt, naja, man muss jetzt auch an Wiederaufbau denken.
Manches dort erinnert nicht nur mich an die Bilder der zerstörten deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie damals das kriegszerstörte Europa, braucht heute auch die Ukraine einen Marshallplan für einen Wiederaufbau.
Also da wird es darum gehen, Milliarden einzusammeln, auch von internationalen Organisationen, von anderen G7-Ländern für die Ukraine, damit, wenn der Krieg irgendwann einmal vorbei sein sollte, auch der Wiederaufbau funktioniert. Und wofür er sich auch einsetzen möchte, gerade in Elmau beim G7-Treffen, ist eben das Thema Klima. Das scheint ihm besonders wichtig zu sein.
Wie passt das zusammen? Ja, also welche Bedeutung kann Klima in diesen Zeiten dann haben auf diesem Treffen?
Letztendlich ist es das, was immer gesagt wird. Also es gibt nicht nur eine Krise, sondern gleich mehrere Krisen gleichzeitig. Und Olaf Scholz hat schon vor längerer Zeit eine Idee aufgebracht, die er da präsentiert, nämlich den sogenannten Klimaclub. Da geht es darum, den Klimaschutz voranzubringen und einen Markt zu schaffen unter den G7-Staaten, der klimafreundliches Wirtschaften belohnt und damit auch sozusagen ein Wettbewerb entsteht. Das war seine Idee. Das will er da nochmal voranbringen. Und wie gesagt, er stellt es eben so dar. Es gibt mehrere Krisen. Auch die Klimakrise ist aktuell und die will er da voranbringen.
Und so Ihre Einschätzung, wie beurteilen Sie die Regierungserklärung, die Olaf Scholz da heute abgegeben hat?
Sagen wir es mal so, das war eine typische Olaf-Scholz-Rede. Er hat die abgelesen, er war da sehr nüchtern, er hat auch keine großen Neuigkeiten mitgebracht. Also genauso wie man Scholz kennt, also nüchtern und pragmatisch.
Noch jemand musste sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Verteidigungsministerin. Christine Lambrecht hat zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die einen kritisieren mangelnde Fachkunde, die anderen fehlendes Interesse an ihrem Job. Dabei steht ausgerechnet ihr Ministerium seit der Zeitenwende inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr im Fokus. Heute nun muss sich die Ministerin in der Regierungsbefragung den Abgeordneten im Bundestag stellen. André Seifert berichtet.
Als die Fragestunde begann, waren gerade mal 50 Abgeordnete anwesend. Die interessierte zunächst vor allem eines, die Waffenlieferungen an die Ukraine.
Könnten Sie noch mal erklären, was der Unterschied ist bezüglich des Geparden und des Marders? Warum der Gepard kein Panzer sein sollte, der Marder aber einer ist?
Brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer.
Lambrecht informierte, dass die Ukraine inzwischen 7 deutsche Panzerhaubitzen 2000 erhalten habe, dass weitere Folgen würden wie das Raketenwerfersystem Mars 2, dass die Ausbildung an diesem System noch im Juni beginnen werde und dass Deutschland mit seinen Lieferungen an der Grenze angelangt sei.
Dessen, was noch verantwortbar ist, wenn ich als deutsche Verteidigungsministerin eben die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten möchte.
Auch vielen Fragen zur Ausrüstung der Bundeswehr musste sich Lambrecht stellen. Die SPD-Ministerin wehrte sich gegen den Vorwurf, sie kümmere sich zu zögerlich. Es herrsche jetzt ein anderes Spirit als unter den Vorgängerministerinnen, so Christine Lambrecht. Sie bat den Bundestag um Zustimmung zu einem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, das zum Beispiel den schnelleren Kauf von persönlicher Schutzausrüstung ermöglichen soll.
Da geht es um Helme, da geht es um Schutzwesten, da geht es um Ausstattung wie Unterwäsche, die dann eben auch den Temperaturen standhält. Das muss jetzt geregelt werden, deswegen haben wir alle Möglichkeiten genutzt, das vorzuziehen.
Immer wieder sagte Lambrecht der Ukraine jegliche Unterstützung zu. Dabei vermied sie es aber, davon zu sprechen, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen müsse. Daran erregte sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Lambrecht eine freche und unqualifizierte Aussage vorwarf.
Frau Ministerin, die Frage ist doch ganz einfach. Sind Sie dafür, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Sie können das doch mit Ja oder Nein beantworten.
Ich kann das aber auch so beantworten, wie ich es entscheide. Also, und ich entscheide, dass die Ukraine unterstützt wird, diesen mutigen Kampf zu führen. Herr Ziemiak, Sie werden mir schon überlassen, welches einzelne Wort ich verwende. Gewinnen. Ich bin da sehr gut in der Lage abzuwägen und genau das tue ich.
Dies blieb der einzige Angriff auf die Ministerin. Mehr bissige Fragen zum Zustand der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums fielen der Opposition nicht ein.
Die Energiekrise kann schlimmer als die Pandemie werden, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wenn Putin uns das Gas abdreht, droht uns ein kalter Winter. Der Streit tobt. Können und müssen wir in einer solchen Situation die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen? Es wird allerdings schwierig. Zum Jahresende verlieren nämlich unsere letzten 3 Kraftwerke ihre Betriebsgenehmigung. Und die lässt sich nicht so einfach verlängern, weil die alten Atommeiler den neuen EU-Anforderungen nicht entsprechen. Außerdem gäbe es kaum noch Personal, um die Kraftwerke am Laufen zu halten. Viele Verträge laufen zum Jahresende aus. SWR1-Klimaexperte Werner Eckert hat noch mehr Gründe, warum die Atomkraftwerke nicht einfach so weiterlaufen können.
Die Brennstäbe.
Die Betreiber haben Brennstäbe bis Ende des Jahres. Wenn man die Kraftwerke im Sommer jetzt runterfahren würde, hätte man die Möglichkeit, sie bis zu circa 80 Tage länger laufen zu lassen. Das geht aus einer Analyse des Wirtschaftsministeriums hervor. Aber jenseits dessen müssten dann neue Brennstäbe beschafft werden. Normalerweise dauert das 2 bis 3 Jahre. RWE-Chef Kreber sagt, es könnten nicht einfach von irgendwoher irgendwelche Brennstäbe eingekauft werden. Die müssten genau zum Reaktortyp passen.
Die Sicherheit.
Eigentlich hätten die AKW schon 2019 ihren großen 10-jährigen TÜV machen müssen. Den hat man ausfallen lassen mit Blick auf das schnelle Ende. Außerdem sind auch beim EU-Stresstest für Atommeiler nach dem Unfall in Fukushima sicherheitsrelevante Mängel festgestellt worden. Auch die dürften so bleiben mit Blick auf den Ausstieg. Nach geltendem Recht müssten die Kraftwerke bei einer Verlängerung aber zuerst einmal diese Prüfungen und Reparaturen nachholen. Das würde sie mitten in der Krise für Monate außer Gefecht setzen.
Das Fazit?
Eine Laufzeitverlängerung ist für viel Geld technisch wahrscheinlich irgendwie machbar, aber rechtlich extrem schwierig. Vor allem müssten wesentliche Abstriche bei Sicherheitsanforderungen gemacht werden. RWE-Chef Kreber macht klar, dann geht es darum, wer welche Risiken trägt. Faktisch ginge die Haftung vom Betreiber wohl auf den Staat über.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.